Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Schönen guten Morgen allerseits. Stellt euch mal vor, eingeschlossen zu sein. 700 Meter im Boden unten, im Berg innen, weit und breit, kein Tageslicht von der Umwelt abgeschnitten. So leben seit etwa anderthalb Monaten 33 Bergleute, die in einer Kupfermine im Norden von Chile verschüttet worden sind. Voraussichtlich bis etwa Ende Jahr müssen sie dort unten noch ausharren, bis sie dann gerettet werden können. Hoffentlich. Immerhin, das Wochenende hat es mal Bohrdurchbruch gegeben. Einen kleinen Erfolg wieder. Über den Stand der Dinge, über den neuesten Stand der Dinge erfahren wir mehr von unserem Südamerika-Korrespondent gerade in wenigen Augenblicken. eingeschlossen, von der Umwelt abgeschnitten, heute im Treffpunkt hier auf DRS1. Es ist ja schon nur ein Horror, wenn man sich probiert vorzustellen, was die 33 Bergleute in Chile seit Wochen müssen aushalten müssen. 700 Meter tief in der Erde sind sie eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten dauern womöglich bis Ende Jahr. Zuerst jetzt mal bis zur Weihnacht geheissen, dann heisst es aber wieder etwa so bis Mitte November. Aber eben, das alles, wenn die Rettung überhaupt klappt. Rückschritt und Fortschritt hat es nämlich schon mehrere gegeben. Die Frage an Ulrich Achermann, Südamerika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Wie läuft die Rettungsaktion im Moment und gibt es da immer auch noch technische Schwierigkeiten?
Das ist eigentlich das, was im Vordergrund steht bei den Schwierigkeiten, eben die technischen Probleme, die es gibt, immer wieder. Es hat jetzt gerade wieder eine Bohrmaschine müssen aufgeben und repariert werden während 5 Tagen, weil der Bohrkopf kaputt gegangen ist und dann ist es eben so lang gegangen, bis man das defekte Teil hat können rausholen aus dem schmalen Schacht und durch ein neues ersetzen. Jetzt laufen die Bohrarbeiten wieder weiter, aber es nimmt sicher Zeit in Anspruch, nach einigen Wochen, laut den optimistischsten Rechnungen, bis man dann mal so weit ist, dass man daran denken kann, die 33 Eingeschlossenen rauszuholen.
Wenn ich das höre, dann kommt mir einfach in Sinn, was bekommen die 33 Männer, die unten 700 Meter tief in der Erde innen von dem mit? Wie geht es diesen Leuten da?
Also den Umständen entsprechend scheint es ihnen relativ gut zu gehen. Man weiss natürlich nicht alles, weil die Regierung da auch dahinter ist und sicher die Nachrichten auch filtert. Also man muss davon ausgehen, dass nur das publik gemacht wird, was die Regierung will, dass es publik wird. Und auf der anderen Seite weiss man aber auch, dass zum Beispiel die Eingeschlossenen sehr wohl gehören, wenn gebohrt wird. Und man kann sich dann vorstellen, dass wenn einfach plötzlich der Bohrer aufhört und nicht mehr zu hören ist, dass es dann auch Stresssituationen gibt bei denen Eingeschlossenen, dass sie frustriert sind und natürlich dann wollen wissen, was ist da los, warum wird nicht mehr weitergeschafft und so weiter.
Der hat angesprochen, dass die ganze Situation sicher auch beschönigt wird. Redet man denn zum Beispiel von so Stresssituationen, von Konfliktsituationen, die ja zweifellos in einer solchen schwierigen Situation unter diesen Männern entstehen können?
Eigentlich nicht. Auf jeden Fall redet man nicht häufig davon. Und wenn etwas an die Öffentlichkeit dringt, dann ist es meistens in sehr verklausulierter Form. Es hat offenbar ganz am Anfang einmal ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, Gruppen dynamischer Art, wo sich die Leute, die Eingeschlossenen, irgendwie in die Haare geraten sind. Und dann hat es ein Böckchen gegeben von Bergarbeitern, wo dann irgendwie ausgezogen sind, also tiefer runtergegangen sind in den Stollen. Aber das ist das Einzige, wo man weiss. Man weiss auch nicht genau, um was es gegangen ist, warum dass es zu dem Konflikt gekommen ist. Aber man kann sich wahrscheinlich daran halten, dass die Leute, die ja Profi sind, als Bergarbeiter, natürlich sich auch gewöhnt sind, unter Tag zu arbeiten, Dunkelheit, die Feuchte und die Hitze in dieser Tiefe unten, dass die auf jeden Fall besser damit umgehen können, als jemand, der jetzt einfach überhaupt nicht in so einer Situation gewesen wäre.
Kann man denn auch positive Nachrichten erwähnen, die unten raufkommen, Ulrich Achermann?
Eigentlich eher umgekehrt. Das ist diese Woche, am Dienstag, ist einer von den eingeschlossenen Vater geworden. Das erste Mal hat da unten in 700 Meter Tiefe davon erfahren, eben, dass seine Tochter per Kreisknick auf die Welt gekommen ist. Und die Behörden haben dann dafür gesorgt, dass Videoaufnahmen von der Geburt von seiner Tochter gemacht worden sind. Und die sind mittlerweile abgereicht worden durch den Versorgungsschacht, damit die Kumpel, die Eingeschlossenen, die Videoaufnahmen haben können anschauen können. Und nachher hat man dann auch noch etwas hochprozentig runtergeladen, damit man hat können feiern konnte.
Also etwa die gibt es auch Geschenke für die 33 Männer, die dort unten müssen leben. Was weiss man eigentlich über die Umstände? Wie haben sie sich mittlerweile dort organisiert?
Also sie sind weiterhin in einem Schutzraum, der eingerichtet ist schon seit langer Zeit. Dort gibt es auch so eine Art primitive Krankenstation. Es gibt sicher ein paar notwendige Medikamente. Und im Prinzip ist es so, dass sie sich organisiert haben, also fast eigentlich beschäftigungstherapeutisch organisiert haben, dass Ämter verteilt worden sind, dass Leute zuständig sind fürs Essen verteilen. Einer ist zuständig, der muss schauen, ob niemand krank ist, ob niemand Fieber hat, niemand Durchfall hat und so weiter. Wieder andere haben Versorgung mit Zigaretten und eben mit dem bisschen Alkohol, der hin und wieder mal runterkommt, haben das in die Finger genommen. Also sie versuchen sich so über die Runden zu bringen, sich zu beschäftigen, bei Laune zu halten. Und hin und wieder können sie auch mal einen Film anschauen auf bescheidenen technischen Mitteln. Dann hat man das runtergelassen, auch durch den Versorgungsschacht. Manchmal werden auch Videoaufnahmen gemacht von der Situation selber. Aber von denen sieht man dann in den Fernsehstationen in Chile in der Regel wenig.
Seit Anfang August sind die 33 Männer jetzt in den Dungen eingeschlossen. Wie sieht das mittlerweile aus mit der Anteilnahme von der Bevölkerung in Chile oder in ganz Lateinamerika? Ist die immer noch sehr gross wie am Anfang oder flaut das langsam ab?
Ja, nein, die Anteilnahme ist immer noch absolut gross. Zum Teil sind natürlich die Medien dafür verantwortlich. Sie berichten jeden Tag und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, man stehe fast vor einer Art Reality-Show. Aber es zeigt eben auch, dass wirklich die Anteilnahme echt ist, dass sie auch gelebt wird, weiter aktiv ist. Es hat zum Beispiel eine Art Jobbörse gegeben von grossen chilenischen Unternehmen. Und da sind über 1000 Stellenangebote zusammengekommen für die Eingeschlossenen. Und wenn die dann einmal draußen sind und sich erholt haben, haben sie also grosse Möglichkeiten und können auswählen, was sie in Zukunft tun wollen.
Also ist eine Art nationales Ziel geworden, die Leute zu retten.
Auf jeden Fall. Genauso wird das eben auch gepflegt und instrumentalisiert von der Regierung.
Der Ulrich Achermann, Südamerika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS über aktuellen Stand im Minenunglück zu Chile. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet das Wochenende und jetzt gerade gestern hat es noch eine Neuigkeit dazu gegeben. Und nämlich gerade Schuss Superwui zu dieser 200-Jahr-Feier von der Unabhängigkeit in Chile. Superwui, dann ist mal ein Erfolg wieder durchgekommen, nämlich ein Bohrdurchbruch, den es gegeben hat das Wochenende in einem Werkraum von 630 Meter Teufel. Das ist natürlich etwas, das jetzt ausgiebig auch im ganzen Land noch gefeiert worden ist und wo als schöner Segen eben auch noch zu diesem Tag gepasst hat. Die Ungewissheit, die muss allerdings auch gegenwärtig sein für die 33 Männer. Wie können sie die Isolation überhaupt aushalten? Was passiert mit ihrer Psyche? Antworten zu solchen Fragen gerade das Nächste.
S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière, que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Tu regardes encore dans le fond de mes yeux, que tu y vois encore le plus grand des grands feux, et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'envoles, je suivrai si je peux. S'il fallait le faire, je repousserais l'hiver à grands coups de printemps et de longs matins clairs. S'il fallait pour te plaire, j'arrêterais le temps, que tout est mou d'hier reste en moi maintenant. Je regarde encore dans le bleu de tes yeux, que tes deux mains encore se perdent dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand, et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps, si c'est ça que tu veux. te suis. Et s'il fallait le faire,
gefangen in 700 Meter Tiefe. Seit gleich anderthalb Monaten werden 33 Bergarbeiter von der Kupfermine in San Jose im Norden von Chile wirklich gefordert und warten auf ihre Rettung. Wir fragen, wie schaffen die das überhaupt durchzuhalten, die Hoffnung nicht zu verlieren? Das bespreche ich mit meinem Gast. Er ist Fachpsychologe für Psychotherapie und arbeitet als Notfallpsychologe bei der Krisenintervention Schweiz. Also, wenn es nach Unfall mit Verletzten und Toten heisst, dass Angehörige psychologisch betreut werden, dann ist das unter anderem seine Arbeit. Guten Morgen, Christoph Müller.
Guten Morgen, Herr Boller.
Wir haben gehört, dass so Informationen von diesem Unglück, das hat der Ulrich Achermann vorher gesagt, eben auch beschönigt werden. Informationen ein bisschen zu Wegbogen werden. Was für einen Sinn macht, dass das beschönigt wird?
Ja, das mag sicher einige verschiedene Ursachen haben. Ein Sinn für die Eingeschlossenen macht das insofern, als es wichtig ist, dass nicht negative Informationen in den Berg hineinfliessen, weil die sind natürlich in einer unvorstellbaren, schwierigen Situation und schwierige negative Informationen würden ihnen das Leben nur noch schwer machen.
Aber jetzt geht ja das schon seit Wochen und Monaten so und es geht auch noch so lange weiter. Da frage ich mich einfach, kann man denen das vorgaukeln so lange?
Ja, das ist sicher ein Problem, was man jeweils sieht in so kritischen Situationen, in Krisensituationen allgemein. Wenn man negative Informationen unterdrückt und die trotzdem auf eine Art und Weise dann weiterkommen, dann bewirkt das dann eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich bezweckt hat damit.
Weil das sind Leute, die eine hohe Sensibilität haben in dieser Situation und die spüren auch etwas, oder?
Ganz genau, die spüren sehr viel. Die stehen unter einem unglaublichen Stress dort unten. Und wenn man in so einer Situation ist, dann arbeitet natürlich auch die Fantasie.
Jetzt gestern der Rohrdurchbruch, das haben offenbar die Männer eben mitbekommen. Das ist natürlich jetzt ein Balsam für die Seele, dass sie spüren, es geht etwas. Oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist äußerst wichtig gewesen, ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil anscheinend haben sie immer mehr angefangen zu zweifeln an die Informationen, dass das funktioniert. Und das ist sehr wichtig gewesen, dass das jetzt funktioniert hat. Das gibt ihnen sicher wieder einen positiven Kick.
Wie stellt dir persönlich euch die Situation in diesem Berg vor? Ich meine jetzt nicht räumlich, sondern das Zusammenleben von diesen Männern.
Ja, das ist ganz schwierig, um sich das vorstellen. Uns fehlen parallele Erfahrungen total. Wir haben das noch nie in dieser Art und Weise können erleben. Das ist ein Experiment, kann man sagen, wo man dann noch muss auswerten muss, wenn alles hoffentlich mal wieder heil überstanden ist. Ich denke, die Leute stehen unter einem, wie gesagt, unglaublichen Stress, psychisch. Und ich denke, die können das nur überleben und einigermassen heil daraus rauskommen, weil sie ja gewöhnt sind, unter Tag zu arbeiten. Eigentlich für uns, für Sie und mich, wäre das, wir wären schon lange durchgedreht dort unten.
Sie tun ja auch probieren, eine so eine Tagesstruktur zu schaffen. Also, die Helferinnen, Helfer rundum, sie tun zum Beispiel schauen, dass, Lichttag, also Tag-Nacht-Rhythmus, geschaffen wird künstlich. Wie wichtig ist das?
Das ist sehr wichtig. Das ist sogar überlebenswichtig, dass man auch in so einer Situation versucht, Normalität aufrechtzuerhalten. Also die Kumpel, die sollen sich selber suggerieren, und sie machen das anscheinend auch mit Erfolg, dass sie jetzt einfach in einer verlängerten Schicht sind. Mhm. Und dazu ist es wichtig, dass sie ein Programm haben, dass sie auch Tag-Nacht Rhythmus simulieren, obwohl es den ja in dieser Tiefe gar nicht mehr gibt, dass sie Aufgaben haben, dass sie Ämter haben. Das war überlebensnotwendig bis jetzt.
Mhm. Aber die Ämter, die ihr jetzt angesprochen habt, haben wir ja vorher von Ulrich Achermann auch gehört. Da wird einer ist zuständig vielleicht für Sanität, der andere für dieses und jenes. Das gibt natürlich die auch eine Art der Hierarchie, denke ich jetzt mal, in der ganzen Gruppe.
Ja, das ist richtig. Also, es hat ja mal die Hierarchie, die normal funktioniert, mit dem Schichtleiter. Das muss in so einer Krisensituation nicht sein. Es kann sein, dass sich die Hierarchie umkehrt. Ist jetzt da nicht der Fall. Der Schichtleiter ist immer noch der Leiter dort unten. Und es ist ganz wichtig, dass sich da eine klare Hierarchie herauskristallisiert. Also, davon hängt auch ein bisschen das Gedeihen und Verderben von dieser Gruppe ab.
Aber denken Sie nicht, dass die Hierarchien sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändern, dass da auch Machtkämpfe passieren?
Obwohl, ich würde schon sagen, ja, also man erlebt in ähnlichen Situationen, kritische Situationen immer wieder, dass sich etablierte Hierarchien auflösen und sogenannte Krisenhierarchien entwickeln. Das einfach aus dem Grund, weil es Leute gibt, die für eine bestimmte Situation gut sind als Vorgesetzte und für eine andere wiederum nicht.
Ich habe gelesen in einem Artikel, dass die Bergleute auch angehalten worden sind, sich zu rasieren, sich zu waschen, Zähne zu putzen, zu sich zu schauen halt. Was bringt das?
Ja, das gehört natürlich unbedingt auch dazu. Also, dass man sich selber nicht gehen lässt, das fängt ja an, indem man die basalen, die grundsätzlichen körperlichen Verrichtungen nicht mehr anfängt zu machen. Das ist der Anfang sozusagen vom Ende. Es ist wichtig, dass man sich nicht gehen lässt, dass man zu sich schaut, auch wenn es einem schlecht geht.
Das also Einschätzungen vom Christoph Müller, Fachpsychologe und für Psychotherapie und Notfallpsychologe bei der Krisenintervention Schweiz. Bleibt die ganze Sendung durch bei uns für alle anderen Themen, die wir heute auch noch aufgreifen wollen, in diesem Zusammenhang. Wir können euch zum Beispiel noch erinnern, wo eine Gruppe Schweizer für einen Erlebnispädagogikkurs im französischen Jura in einer Höhle bei Gumwa eingeschlossen ist. Wir gehen zurück zu dem Fall von denen und fragen nach Erinnerungen bei einer geretteten Teilnehmerin gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Another day for the captain of the heart.
Eingeschlossen von der Umwelt abgeschnittenes Thema heute bei uns im Treffpunkt. Ein weiteres Beispiel bringt uns im Mai 2001. Da ist eine Studentengruppe von der Zürcher Hochschule für Soziale Arbeit in einer Höhle im schweizerisch-französischen Grenzgebiet eingeschlossen gewesen. Wir hören in Echo der Zeit vom Donnerstag, 17. Mai 2001, einen Tag nachdem die Gruppe in die Höhle reingegangen ist.
Die Situation ist dramatisch. Die Überlebenschancen für die 8 eingeschlossenen Studentinnen und Studenten in der Höhle bei Goumois gleich auf der anderen Seite der Grenze im französischen Jura werden von Stunde zu Stunde kleiner. Die misslichen Wetterbedingungen und der hohe Wasserstand in der Höhle verdammen die vielen Retter weiterhin zur Untätigkeit.
Wie unsere Exkursion zum Thema Erlebnispädagogik ein Höhlendrama geworden ist, wir schauen und hören zurück mit dem Tobias Fischer.
Die Gumua-Höhle war eigentlich nicht speziell gefährlich. Da hat es jede Woche Besichtigungen gegeben, an sich Spaziergänge. Nur, wo die Studierenden von der Zürcher Hochschule für soziale Arbeit drin sind, hat es viel geregnet und darum viel Wasser in der Höhle gehabt. Und das Wasser hat der Gruppe den Weg aus der Höhle raus abgeschnitten. Das hat die Gemeindepräsidentin von Gumua am Tag nach dem Wassereinbruch erklärt.
Cette année, il a tellement plu, toutes les nappes phréatiques sont au maximum et que la moindre averse pouvait faire déborder le biais-parcours. Et c'est ce qui s'est passé hier soir.
In der Höhle sind 8 Leute eingeschlossen gsi. Vor der Höhle haben sich die Rettungsteams installiert. 60 Feuerwehrleute, 40 Militärangehörige, 10 Ärzte, 4 Psychiater, 60 Höhlenspezialisten. Und ein von diesen Höhlenspezialisten ist der Remi Wenger von der Schweizerischen Gesellschaft für Höhlenforschung gewesen. Trotz dem grossen Helferaufgebot hat er in den ersten 24 Stunden keinen Fortschritt können vermelden.
On a aucun contact avec les spéléos, simplement parce qu'on ne peut pas entrer, il y a trop d'eau. Et maintenant, il y a environ 6 pompes qui essaient de baisser le niveau de l'eau. Et ensuite, on va faire intervenir des plongeurs. Mais maintenant, c'est beaucoup trop dangereux de pénétrer dans la grotte sans plonger. C'est pas possible.
Es gäbe keinen Kontakt zu den Eingeschlossenen, hat der Remi Wenger gesagt. Es hat zu viel Wasser, wir können nicht einmal Taucher in die Höhle schicken. 6 Pumpen sind auf Hochtouren gelaufen, um den Wasserpegel im Durchgang zu senken. Wenn die Eingeschlossenen in einem höher gelegenen Bereich der Höhle sind, dann können sie sicher ein paar Stunden oder ein paar Tage überleben. Da kommen es aber auf ganz viele verschiedene Faktoren an, hat der Remi Wenger gesagt.
Si les 8 spéléos sont sur une partie plus élevée de la grotte, ils peuvent résister plusieurs heures et plusieurs jours, c'est sûr. Hein? Mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Par exemple, la nourriture, le grand problème pour eux, c'est le froid.
Entscheidend sei die Ernährung und das grosse Problem, das sei die Kälte in der Höhle. Am Vormittag vom Tag 2 nach dem Wassereinbruch in der Höhle haben die Behörden eine schlechte Nachricht für die 25 Angehörigen und die Medienleute zu Gumua gehabt.
Malheureusement, le groupe n'est pas là. On a trouvé personne dans cette grotte.
Die Retter haben einen Seitenstollen zu einer höher gelegenen Kaverne gebohrt, dort aber niemand gefunden. Ein paar Stunden später dann aber Jubelschrei. Die Retter haben die 8 Eingeschlossenen gefunden. Die Leiterin der Studentengruppe, Judith Steinle, erinnert sich heute, 9 Jahre später, zurück, wie sie in dem Moment in der Höhle hinein war.
Das erste Mal sind die Taucher hinterhergekommen und dann hat man uns Proviant gebracht, man hat auch erzählt, was draussen läuft, man hat uns ein paar Rettungsdecken gebracht und dann ist aber dann der Wassereinbruch von hinten. Und ich hatte dann gar nicht die Zeit gehabt, um irgendwie mich gross darüber zu freuen, dass jetzt die da sind, sondern eigentlich habe ich da in dem Moment gemerkt, die wissen ja nicht, wie das vorher war da drinnen. Und außerdem haben sie noch Französisch geredet. Dann war eigentlich klar gewesen, dass ich weiterhin muss schauen muss, dass es allen gut geht. Und dann habe ich da sagen, jetzt müssen wir zusammenpacken und in die Wände aufklettern.
Schauen, dass es allen gut geht, das hat Judith Steinle von Anfang an müssen.
Also das Schlimmste war sicher der erste Moment gewesen. Weil die Höhle ist eben relativ lang, die ist relativ gross hinten. Und wir sind hinten rumschauen mit dieser Gruppe und sind dann vorgekommen und eigentlich in der Nähe vom Ausgang nicht mehr rausgekommen, weil dort Wasser war. Und in dem Moment müssen sie sagen, der Gruppe sagen, wir haben das Problem. Die haben zuerst gemeint, ich mache einen Witz. Wir kommen da nicht mehr raus.
Da sei es ein Vorteil gewesen, dass da eine Gruppe von frisch ausgebildeten Sozialpädagogen gewesen sei.
Die sind natürlich auch geschult, wie man sich selbst verhalten. Und die haben mir dann den Vorschlag gemacht, ob ich rasch nachdenken will. Und dann habe ich gefunden, ja, sehr gern, lasst mir mal einen Moment Zeit.
Die Leiterin der Gruppe hat dann mal den Arm ins Wasser gestreckt, um zu fühlen, ob sie irgendwo wieder Luft gespürt. Das war aber nichts.
Dann haben wir gewusst, gut, rausgeht nicht. Das ist heikel. Das heisst, wir bleiben drinnen. Und ja, jetzt geht es einfach darum zu warten.
Warten. Eingeschlossen in einer dunklen Höhle und ganz ohne Essen.
Wir hatten nur Wasser dabei und das war erstaunlicherweise gar kein Problem. Und das Gute war, dass ich schon mal so eine Fastenwoche gemacht habe und von dem Erlebnis her habe ich das eigentlich gewusst und den anderen können sagen, dass sich der Körper nach einer Zeit einfach umstellt. Weil am Anfang hat man noch Hunger und dann merkt er irgendwann mal, es kommt da kein Nachschub mehr und dann fährt er an von seinen Reserven leben. Und in dem Moment quält einem eigentlich auch der Hunger nicht mehr.
Was den Studentengruppen aber zu schaffen gemacht hat, ist die Kälte gewesen. In der Höhle hat es etwa 7 Grad gehabt und darum haben sie regelmässig geturnt, erzählt Judith Steinle.
Also neben normalen Konditionsübungen wie Kniebeugen oder so, da gibt es auch die Singspiele von Laurentia, liebe Laurentia meint, dann am Montag in Knie, am Dienstag in Knie. Ja, also wir haben ein relativ intensives Krafttraining gemacht.
Von der ersten Begegnung mit den Tauchern bis zu der Bergung sind noch mal fast 30 Stunden vergangen. Im Ganzen sind die 5 Männer und 3 Frauen mehr als 70 Stunden in der Gumua-Höhle eingeschlossen gewesen, bis sie durch einen frisch gebohrten Notschacht wieder raus konnten.
Selbstverständlich habe ich mich gefreut. Das Zweite war, es hat mich fast erschlagen, wie warm und wie stickig die Luft dort draussen war. Und das Dritte war, dass ich überwältigt war, was da für eine Infrastruktur aufgebaut wurde.
Über 200 Retter waren im Einsatz. Am Schluss 10 Pumpen, man hat Zelt und Geräte aufgestellt. Und medizinische Tests haben gezeigt, alle 8 Geretteten waren gesund gewesen.
Das Höhlenunglück von Gumua 2001, aufgerollt hier im Treffpunkt auf die RS1. Frage mal an euch, meine Damen und Herren. Habt ihr in eurem Leben schon mal Momente erlebt, wo ihr eingesplossen seid, von der Umwelt völlig abgeschnitten? Eure Erfahrungsberichte nehmen uns Wunder. Vor allem, wie euch vielleicht eben so Erfahrungen die auch prägt haben fürs Leben. Telefon 0848 440 222 oder ein Mail ins studio@drs1.ch. Momente, wo dir von der Umwelt abgeschnitten seid, weiss auch nicht, auf einer Insel, auf einem Berg oder eingeschlossen in einem Lift oder in einem WC, in einem Gondobändli oder ich weiss auch nicht, gar in einer Lawine. Erfahrungsbericht von euch sind gefragt auf 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
Seduto qui nel silenzio sento un angelo mi parlerà di quello che sa già della vita mia soffiando via i pensieri come nuvole in questa notte immobile di solitudine non c'è amore dentro me ma so che un angelo c'è e ovunque andrò c'è una strada che non si illumina in alto guarderò amore più non ho dentro di me ma so che un angelo c'è e ovunque andrò
This song's for you, David Luke Leon. It shall guide you through the night and help you through the day. Whenever things go wrong, I'll be with you. Whenever clouds are there, we'll fight them.
Eingeschlossen von der Umwelt, abgeschlossen, heute im Treffpunkt auf DRS1. Wir haben nach eigenen Erfahrungen gefragt, wo dir in solchen Situationen seid, wo dir nicht völlig abgeschnitten von der Umwelt gefühlt hat. Am Telefon habe ich jetzt Gertrud Nägeli. Guten Morgen, Frau Nägeli.
Guten Tag, Herr Vogler.
Was habt ihr für einen Moment, den ihr hier in Erinnerung habt?
Ein ganz böser. Und ich habe das Gefühl, mir ist der Lebensfaden abgeschnitten worden.
Was ist passiert?
Ja, ich war einfach 15 Stunden gefangen in der Badewanne.
Die sind in der Badewanne ausgerutscht, oder wie?
Nein, ich bin nicht ausgerutscht. Ich bin auf dem Rand gesessen und es hat mich hinten runtergezogen. Ah. Ich muss allerdings sagen, ich habe ein Antibiotikum gehabt, ja. Und ich bin auf dem Antibiotikum sehr schlecht zu weg gewesen, ja. Und habe durch das auch wahrscheinlich eine schlechte Reaktion gehabt. Gut, ich bin in die Badewanne hineingezogen worden und ich habe mich nicht mehr erheben, weil ich kaputte Knie habe. Und bin 15 Stunden in dieser Badewanne hineingelagen.
Das sind Momente von ganz grausamer Angst, oder, die du erlebt hast?
Ich habe nicht Angst gehabt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich vorzu, habe ich mich einfach immer wieder gewehrt und versucht, dass ich da daraus rauskomme. Ich habe keine Angst gehabt. Aber es war einfach lediglich so ein Vermögen durch meine kaputten Knie. Ich habe mich nicht retten und ich möchte das den Leuten melden, dass sie ja, wenn sie auf Badewanne sitzen oder wenn so etwas passiert, dass sie das Handy im Bad haben und dass sie sich behelfen können.
Gut, das muss man dann auch noch packen oder von der Badewanne aus. Aber sagt mir, Frau Nägeli, ja, ja. Wie habt ihr euch in dieser Situation, 15 Stunden in dieser Wanne, wie habt ihr euch denn beruhigen können? Weil ein Stress ist ja das, sondergleichen.
Ich habe Farbe, weil ich mich retten wollte. Ich bin vorzu dran gewesen. Ich bin viermal Badewanne auf- und abgerutscht. Mhm. Und ich habe mich, für das bin ich beschäftigt gewesen, habe eigentlich keine Angst gehabt. Aber ich habe dann nach 15 Stunden doch gesehen, dass meine Kraft nicht ausreicht, für dass ich mich selber daraus retten kann.
Hat er geschrien?
Nein.
Wie seid ihr denn befreit worden?
Ich habe eine Nachbarin, die mir Blumen vor die Tür gestellt hat. Und die hat gesehen, dass sie während 24 Stunden nicht reingenommen worden sind. Das hat mir gerufen. Und durch zwei Türen durch haben wir zu verstehen gegeben, dass ich eingeschlossen bin in der Badwanne.
Vielen Dank für euch ein Telefon, Frau Nägeli. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich möchte noch schnell Christoph Müller, unseren Notfallpsychologe, hier mit einbeziehen. In diesem Moment nicht Angst zu haben, nicht zu verzweifeln. Ich finde, Frau Nägeli hat hier eine grosse Leistung gemacht. Wie würdet ihr das beurteilen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass man in so einem Moment eigentlich normalerweise sehr grosse Ängste ausstehen. Und es ist aber doch ganz wichtig, dass man die Ruhe bewahrt, dass man in dem Moment, wo Rettung in der Nähe ist, auch richtig reagiert, so wie es Frau Nägeli gemacht hat. Und dass sie auch gehört hat, dass jemand an der Tür war und ihr auch gerufen hat. Es ist ja gerade bei alten Leuten ein grosses Problem, dass sie umfallen und dann nicht mehr aufstehen können oder nicht mehr aus der Badwanne rauskommen.
Das ist die Geschichte von der Gertrud Nägeli. Jetzt habe ich Irma Drittibach am Telefon. Frau Drittibach, guten
ja,
Tag.
Guten Morgen, Herr Vorlitz.
Was habt ihr in diesem Zusammenhang zu unserem Thema hier für eine Geschichte erlebt?
Ja, es ist zwar schon sehr lang her, als ich die zwei zu unerwartet habe, habe ich das Spital Limmatal schlieren. Und dann haben sie mir mal gesagt, ja, ich soll nur wieder heim schlafen, das ging noch eine Weile, oder?
Ja.
Und es ist halt nicht weniger lang gegangen. Und dann haben sie mal gelacht, er soll kommen. Und der Mann ist und ist nicht gekommen. Und er war im Lift eingeschlossen gewesen. Und dunkel. Und hat geläutet immer, oder? Alarm. Und der Mann, der Dienst gehabt in der Portier, hat gelesen und hat nur das Licht gesehen. Es war kein akustisch gewesen, oder? Ton. Und hat das nicht gehört. Und das ist sehr lang gegangen. Und der Bub war immer auf der Welt, wo der Mann endlich ist gekommen. Und sie haben mir gesagt, ich habe Gott, wir sind 5 Minuten vom Spital weggewohnt, oder?
Und du hättest gespürt, da kann etwas nicht stimmen,
nein,
oder?
Ja, die Wösterin haben gesagt, ja, warum kommt er jetzt nicht, ja, oder? Ja, und so. Ja. Oder sie haben angerufen und er ist nicht ans Telefon gekommen, ob er nicht so fest schläft, aber auch hat er auch nicht so fest geschlafen.
Und dann ist der Herr Drittibach tatsächlich während der ganzen Geburt im Lift eingeschlossen gewesen.
Wenn er so müde war, hat er den Kittel am Boden gelegt und ist draufgegangen. Und manchmal hat er den Schritten gehört im Gang, den er von Boulder und niemand hat es gehört. Und es war auch ein bisschen verdutzt gewesen, aber es war ja gut gewesen, Freude. Der Bub war auf der Welt gewesen. Und wenn er nachher besuchen kann, haben sie immer gesagt, Schwester, Achtung, jetzt kommt der Liv-Papa.
Und an jedem Geburtstag von eurem Sohn wird die Geschichte wieder aufgerollt,
ja, also,
oder?
Wisst ihr, mir denkt schon, jemand die dran redet und ja, heute lachen. Aber dann sind wir alle schon ein bisschen verdutzt gewesen, wo der Papa nicht ist gekommen.
Also im Nachhinein sicher eine schöne Geschichte, wo
die
Schmunzeln
gibt. Ja, aber man sagt, man kommt schon in Angst rein, oder? Es ist dann vor allem noch dunkel, das Licht ist ab, oder?
Ja, nein, stellt euch vor, so eingeschlossen zu sein, auf so engem Raum, oder?
Ja, und das war noch sehr hoch gewesen, das Limmatal-Spital, so ein Hochhaus gehabt, dort in Schieren. Und da hat er gesagt, zuerst ist der Lift rauf, das ist, ich weiß nicht, in welchem Stock. Und plötzlich ist er runtergefahren und fertig, still ich auch.
Ja, da geht eben dann noch die Fantasie an. Ja, vielen Dank für eure Geschichte, Frau Drittibach.
Ja, merci vielmals.
Auf Wiederhören.
Ade, ade.
Danke vielmals für alle, die angerufen haben. Je nachdem, wo man lebt, kann man ja auch schon allein wegen der geografischen Lage von einem Dorf zum Beispiel von der Umwelt abgeschnitten sein. In der Gemeinde Gut Tannen, so am Fuss vom Grimselpass ist die, könnte man die Situation gut, sei es wegen Felssturz, wo Zugangsstrasse blockiert, oder wegen Schnee, wo das Dorf von der Umwelt abschnitt. Wie man mit solcher Ausgangslage im Dorf auch umgeht, das erfahren wir dann gerade nach den 10 Nachrichten hier im Treffpunkt auf dem Eis. DRS1, Treffpunkt mit dem Dani Vorlisch. Abgeschnitten von der Umwelt. In Bergdörfern kommt das öfter mal vor. Beispiel Gut Tannen. Ein Dorf gerade am Fuss vom Grimselpass. Wer dort lebt, muss damit rechnen, ab und zu von der Umwelt abgeschnitten zu sein. Wie man im Dorf mit dem umgeht und was daran sogar romantisch kann sein, das erfahren wir gerade als nächstes. Diane Warwick, All the Love in the World, hier im Treffpunkt auf dem Eis. Verkehrsinfo DRS von 10.07 Uhr. In der Region Zürich ist die A3 Richtung Chur zwischen Horgen und Wädenswil nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Es muss mit Rückstau gerechnet werden. Eingeschlossen von der Umwelt, abgeschnitten heute im Treffpunkt auf DRS1. Wer in den Bergen lebt, kennt das Phänomen mehr oder weniger gut. So auch Anna Streit, Einwohnerin von Gut Tannen, eine Gemeinde, die wegen der geografischen Lage ab und zu mal von der Aussenwelt abgeschnitten ist, gerade am Fuss vom Grimselpass. Schönen guten Morgen, Frau Streit.
Grüß euch, Herr Vorler.
Der hat mir gesagt, ihr seid in Gut Tannen aufgewachsen, Frau Streit. Wie habt ihr denn solche Momente, die ihr hier abgeschnitten seid, von der Aussenwelt? Wie habt ihr die zum Beispiel als Kind damals erlebt?
Also als Kind war man sich an der Gefahr nicht so bewusst. Und mir hat das manchmal eigentlich als schön empfunden.
Schön?
Angefangen hat sie ja wirklich schön. Es hat geschneit und geschneit. Das Dorf ist im Schnee versunken und es war wie eine Wintermärli-Landschaft gewesen.
Also sind das die auch spezielle Momente gewesen vor, vor Zusammengehörigkeit? Oder
ja, dann hat es dann einfach angefangen, wenn es geheißen, die Strasse ist gesperrt. Dann haben die Kinder gewusst, wir dürfen nicht mehr neben das Dorf. In der Schule und im Turnverein hat man nicht mehr geturnt, wegen der Auffallgefahr. Auf das Mal hat es geheissen, ihr dürft nicht mehr raus. Und dann hat es dann angefangen, dass rings um das Dorf in Teilhäusern einfach die Leute aus dem Haus müssen. Und wir haben die einen Grosseltern ein Stück neben dem Dorf gewohnt und dann haben wir gewusst, jetzt kommen dann sicher Grossi und Grossvater und der Onkel zu uns und da haben wir uns gefreut.
Was für mulmige Gefühle können ihr heute, Anna Streit, wenn ein Dorf von der Aussenwelt abgeschnitten wird?
Also im 99, wo es da wirklich eine jahrhundertlange Gefahr war, hat es mulmige Gefühle gegeben, weil da haben alle gewusst, irgendetwas kommt jetzt dann oben ab.
Also die Angst einfach vor den Lawinen, oder?
Ja. Also Angst, wir haben ja genau gewusst, wenn wir das machen, was wir wissen, das darf man, wenn wir uns da aufhalten, was wir dürfen, kann uns nicht viel passieren.
Die sind zu Gut Tannen Gemeinderätin, Anna Streit, wenn so eine Situation passiert, dass das Dorf abgeschnitten ist von der Aussenwelt. Was für eine Dynamik entsteht hier im Dorf?
Dann haben wir einfach eine Gemeindeführungsorganisation mit einem Chef. Das ist der Gemeinderat Ressort Sicherheit, Stellvertreter der Gemeindepräsident und Einsatzleiter, ein Gemeinderat, der Gegebenheiten im Dorf und um das Dorf gut kennt. Und die kommen sofort zusammen. Und dann wird mit dem Gesamtgemeinderat und der Gemeindeverwaltung besprochen, wie es weitergeht.
Aber so stimmungsmässig, ist das schon ein Unterschied zum gewöhnlichen Alltag, oder?
Also für die, die da involviert sind, gibt es einfach mehr Arbeit. Aber sonst ist die Stimmung, die Leute drücken einfach zusammen.
Einfach auch wieder das Zusammengehörigkeitsgefühl, das ihr schon habt angesprochen, das ihr schon als Kind eigentlich bewundert habt auf irgendeine Art und Weise. Ja. Wie kann eigentlich die Kontrolle über all die Bewohner von eurem Dorf gewährleistet werden in einer solchen Situation?
Es ist also so, dass die Landwirte, die ein Schier ausser dem Dorf haben und das Fee müssen besorgen, die müssen mit Funk und Barifox gehen und müssen sie auf der Gemeindeverwaltung ab- und anmelden. Und alle Leute, die aus dem Dorf gehen, müssen einfach sie da an- und abmelden, dass man gäng weiss, wer ist im Dorf und wer ist noch nicht im Dorf.
Gibt es in einem solchen Moment, Frau Streit, wenn das Dorf abgeschnitten ist, gibt es einen speziellen Treffpunkt, einen Ort, wo sich die Dorfbevölkerung die auch trifft, um Informationen austauschen und einfach zum Zusammenkommen?
Also der Treffpunkt ist schon das Hotel Bären.
Ah ja, gerade?
Ja, da gerne viel. Aber auch privat wird viel mehr, heisst es einfach, ja, Chemiker an ein Kaffee, manchmal sind die Küchen voll. Weil man hat ja die Zeit zusammen zu dürfen. Man kann ja nichts machen, man kann nur warten.
Man kann sich endlich wieder mal so richtig austauschen.
Ja,
oder?
Genau.
Gut, Tannen ist ja auch schon wegen Felsabbruch abgeschnitten gewesen, oder?
Ja, das hat jetzt im letzten Sommer angefangen. Ja. Und dieser Sommer ist schon eins gewesen, ja.
Wie geht ihr jetzt da mit der Unsicherheit um? Was sind da für Pläne für die Zukunft?
Also jetzt wurde gerade eine Notstrasse gebaut. Da bei der Galerie beim Streitgraben. Gegenwärtig ist die Galerie einspurig befahrbar. Aber sie ist eben noch beschädigt. Dem ist geschaut zu flicken und sie jetzt eine Notstrasse zu bauen. Und im Sommer haben wir wenigstens gerne noch die Möglichkeit gegen das Wallis zu uns.
Voilà, noch ein Weg ist dann noch frei, Anna Streit. Aber ich sehe und spüre auch, ihr habt hier auch eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Ruhe in euch, in ihrer Art auch, wenn ihr die Situation jeweils angeht. Und noch ist es noch nicht so weit, dass es kommt schneien, auch bei euch oben nicht, gell?
Nein, und das soll ja noch mal schneien im Winter.
Ja, sicher.
Schnee,
ja. Anna Streit, vielen herzlichen Dank für die Informationen.
Bitte, einen
schönen Tag und guten Winter dann.
Gleichfalls.
Weil der von Böcher schon gleich an.
Ja.
Anna Streit, Einwohnerin von Gutannen und Gemeinderätin von dort. Mein nächster Gast könnte die Situation vom Eingeschlossensein auf eine andere Art, nämlich als Retter. Er ist Mitglied von der Fachgruppe Retten vom Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, SKH. Wie es für ihn ist, verschüttete und eingeschlossene Menschen können zu befreien. Darüber erzählt er uns gerade als Nächstes.
See the walking, the bride's own soldier.
eingeschlossen und von der Umwelt abgeschnitten, heute im Treffpunkt auf dem Eis. Begrüßen darf ich jetzt einen Mann, der solche Situationen als Mitglied von der Fachgruppe Rettung vom Corps für humanitäre Hilfe, SKH, bestens kennt. Er ist unter anderem schon auf Einsatz gesehen in Katastrophengebieten in Indonesien, Algerien, Türkei, Kolumbien. Als Berufsoffizier von der Armee könnt ihr auch Rettungseinsätze bei uns in der Schweiz. Guten Morgen, Stefan Christen.
Guten Morgen, Vorler.
Bei was für Situationen habt ihr schon eingeschlossene Leute versucht zu retten? Habt ihr uns da zwei, drei Beispiele?
Ja, das Eindrücklichste aus meiner Erfahrung war vermutlich der Einsatz in Izmit in der Türkei. Wir hatten dort weit über 15'000 Tote zu beklagen. Und die Rettungskette war dort über Tage im Einsatz. Und wir hatten doch dort die Chance gehabt, während dem Einsatz, während diesen gut 8 Tagen, 12 Menschenleben zu retten. Das Erfreulichste ist jeweils und das Eindrücklichste auch emotional ist, wenn man Kinder retten kann. Am einen Gebäude haben unsere Hunde das geortet, dass da Menschen drin sind. Und nach x Stunden vom Schachtgraben haben wir dann können zwei Kinder aus den Trümmern rausholen und den Eltern, im speziellen Vater, wieder in seine Arme zurückgehen. Das ist natürlich emotional gewaltig, was dort abgegangen ist, von den Rettern, aber auch von der Bevölkerung her.
Wie erlebt ihr die intensiven Emotionen in einem solchen Moment, wo dir Kinder, die verschüttet sind, den Eltern zurückgeben können?
Ich glaube, das ist das Schönste, was ein Retter erleben darf. Ich bin dort nicht zuvorderst gsi, das ist nicht meine Funktion, aber die Retter, die dort gsi sind, empfinden etwas von Glück und von Erleichterung und Bestätigung, dass sie es richtig gemacht haben und können eigentlich einem Menschen ein zweites Leben geben. Das ist natürlich etwas, wo nicht jeder in seinem Leben darf erleben.
Habt ihr auch Geschichten in Erinnerung, wo ihr ganz nah, ganz zuvorderst auch seid dabei gewesen, wo jemand eben eingeschlossen ist gewesen und wo dir im letzten Moment eigentlich noch helfen können?
Also eine Rettung, die sehr dramatisch abgelaufen ist, auch in dem Einsatz drinnen in Izmit, muss ich vorstellen, Sommer, 40 Grad im Schatten, die Tausende von Toten, extreme Geschmäcker und Gerüche in diesen Trümmern drinnen, wo alles zerstört ist, Einschränke, Kanalisation und so weiter, haben wir eine Person gefunden, einen jungen Mann, der während mehreren Tagen neben seinem toten Bruder in den Trümmern gelegen ist. Und unser Notarzt, hochqualifizierte Person, die im Ausland x Erfahrung hat, hat dieser Person in den Trümmern drinnen, in dem Schacht, wo wir graben haben, weil es nicht anders möglich war, den Arm amputieren müssen. Und haben den aber noch lebend können aus den Trümmern rausnehmen und ins Spital übergeben. Und gehen davon aus, dass er immer noch lebt. Ja.
Also es gibt irgendwo durch immer wieder auch den fast Moment von Wunder.
Ja, das Wunder von Izmit, so ist es in der Presse nachher, in der türkischen Presse verkauft worden, ist eine 70-jährige, über 70-jährige Frau gewesen. Und die hat einfach das Glück gehabt und das Schicksal so wählen, dass sie zwar eingeklemmt war, nicht allzu stark verletzt. Das hat auch dazu geholfen, aber sie ist unter einer tropfenden Wasserleitung gelegen und man hat die weit über 100 Stunden nach dem Erdbeben, haben auch die Schweizer Kippen die Frau können retten. Das ist dann schon ein Wunder.
Herr Christen, wenn ihr in solchen Einsätzen seid und Menschen erlebt, die eingeschlossen sind, eingeschüttet sind, wie erlebt ihr die Menschen? Sind die jetzt einfach völlig bewusstlos, regungslos? Oder was geht da für eine Energie ab von denen? Was kommen die da mit über?
Gut, ich bin natürlich nicht zuvorderst bei diesen Personen, wenn sie eingeklemmt sind, aber wir werden sehr gut ausgebildet vom Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe. Und aber auch in der Armee haben wir immer wieder Weiterbildung in diesem Bereich. Es gibt eigentlich 3 Kategorien von Menschen. Das gibt Kinder und alte Damen, wenn man das zu 2 Kategorien will machen. Und dann gibt es noch so die jetzt im Leben stehen. Und Kinder und die älteren Leute, Kinder speziell, erleben den Lebenskampf nicht, weil sie können sich gar nicht eigentlich in die Situation hineindenken, dass es eventuell zu Ende ist mit ihrem Leben und tun sich eigentlich sehr schnell eigentlich in eine Art Koma-Situation setzen, wo sie keine grosse Energie brauchen und dadurch ein grosser Überlebenskampf nicht stattfindet und somit auch Lämmer in den Trümmern können überleben. Das Gleiche bei den alten Leuten, die vielleicht dann eher sagen, ich habe mein Leben ja gehabt, was soll ich jetzt da gross kämpfen? Und das Dramatische sind die Leute, die zumindest im Leben stehen, die kämpfen um ihr Leben und verpuffen dadurch ihre Energie und darum geht es sehr oft, dass man dann Personen, auch wenn man mit ihnen Kontakt hat, sie am Schluss nur noch tot retten kann.
Stefan Christen, das ist ja dann nachher ein Thema, das auch euch nochmal ganz schwer zu schaffen macht. Gehen davon aus. Also, wenn ihr vielleicht über viele Stunden noch Kontakt hattet zu Verschütteten und am Schluss hat man den doch nicht können, wirklich retten. Wie geht ihr da mit den Selbstvorwürfen um?
Gut, ich kann von mir persönlich nur reden. Ich habe da eigentlich ein System mir angeeignet über die Jahre, wo ich das nicht an mich heranlassen lassen. Ich weiss aber von vielen Leuten, die mit mir im Einsatz waren, auch jungen Kameraden, wo man dann merkt, dass das extrem belastet. Und wir haben auch Leute, die teilweise dann heulend irgendwo sitzen und dann muss man sich um die kümmern. Wir sind dort sehr weit mit der psychologischen Betreuung, mit Peer System. Und Effekt ist, dass jeder, der in so einem Einsatz ist, jeder, der so Rettungen macht, sehr oft Tote rettet, der nimmt etwas mit heim in seinem Leben, das er nie mehr wird vergessen.
Aber irgendwann tut es doch auch euch durchhudeln.
Ja, mich hudelt es auch durch. Ich merke jetzt, als ich älter werde, dass es mich mehr durchhudelt. Ich habe Kinder daheim, drei, ich habe eine Familie. Und das belastet mich, wie dort, wo ich vielleicht noch jünger war. Mhm.
Hat mich schon gefragt, ob das überhaupt wirklich emotional zu fassen ist oder ob euch das am Schluss irgendwie zu Schaden kommt?
Wenn man weiss, wie man psychologisch darauf reagiert, wenn man sich bewusst ist, dass man dazwischen Träume hat, dass man weiss, dass man ein Flashback hat, wie man so schön modern nennt, dann kann man mit dem umgehen. Und meine Therapie ist, dass ich Referat halte in der Armee, auch meine Kameraden, meine Unterstellten weiterbilden, erzählen, was sie erlebt haben. Und das ist für mich eigentlich meine Psychohygiene.
Ich wollte gerade unseren Notfallpsychologen noch mit einbeziehen, der du auch mitlässt, Christoph Müller. Wie denkt ihr, ist das überhaupt alles verdaubar?
Das ist eigentlich schwierig zu sagen, aber es gibt sicher Vorgehen, die da helfen, das zu verdauen. Wie es der Herr Christen gesagt hat, die Peers innerhalb von der Organisation, die machen das sogenannte Debriefing oder Defusing. Das heisst nichts anderes, als dass man über das, was man erlebt hat, nur mal reden und vor allem auch über die Emotionen, die man allenfalls verdrängt hat, vorkommen lässt und zusammen mit anderen Menschen besprechen. Das ist wichtig. Was einem auf längere Sicht kann schaden, denke ich, sind verdrängte Emotionen.
Ja, absolut. Das ist vor allem, was unsere Erfahrung ist, es nützt dem Psychologen, der extern dazu sitzt und nachher sagt, es müsst ihr mit mir darüber reden, sehr wenig. Dort, wo wir die grössten positiven Erlebnisse haben, ist, wenn man miteinander in der Gruppe, vor allem jeden Abend oder jede Pause, wo man zusammenkommt, darüber redet. Und vor allem die Jüngeren, die vielleicht noch nie so in einem Einsatz gewesen sind, erleben, dass die Eltern das genauso belastet und dass man das als schlimm empfunden hat und dass einem das belastet. Und das Erkennen, dass es anderen auch nicht so gut geht und dass das wirklich etwas ist, wo an einem nackt, das hilft eigentlich am meisten. Und da haben wir die besten Erfahrungen, dass man darüber reden soll.
Stefan Christen, Sie sind schon in vielen Erdbebengebieten gesehen, speziell aber auch hier in der Schweiz. Zum Beispiel Gondo ist ein Beispiel, um nur eins hier jetzt rauszugreifen. Erleben Sie das unterschiedlich, Einsätze in der Schweiz und im Ausland?
Im Ausland sind mir die Hilfe, die vom Ausland in das Land hineinkommt, vor allem zu Beginn sehr willkommen, gastfreundlich, egal welche Religion dort vorherrscht, ich habe noch nie irgendwie in dem Sinn Probleme im Ausland gehabt. Und man ist dort wirklich der Schweizer, der Konkurrent. Man ist auch sehr anonym. Man tritt als Schweizer auf, vertritt sein Land dort. Im Inland ist es ganz anders. Einerseits vertrete ich jetzt persönlich dann meistens die Armee. Das ist schon mal ein Punkt. Und dazu her wird es dann auch sehr persönlich, weil man dann mit Namen und Wohnort und so weiter in der Presse umgetragen wird. Man merkt auch, dass nicht alle Leute das lässig finden, wie man es macht und was man macht. Das geht bis zu Schmähbriefen und allem Möglichen, was ich eigentlich schon in meiner Karriere erleben durfte. Obwohl man eigentlich im besten Sinn und Gewissen eigentlich möchte Hilfe leisten.
Was treibt euch an, die Arbeit zu leisten?
Ich sehe in meinem Beruf als Berufsoffizier, aber auch meine Aufgabe, die ich zusätzlich mache, in der Rettungskette, eigentlich als auch ein bisschen eine Berufung. Ich glaube, man kann den Beruf und die Einsätze nicht irgendwie als Job betrachten und das macht man dann eben dran. Wir kriegen auch für die ganze Rettungskette Einsätze von der Armee-Seite oder auch von mir dann nicht mehr Geld. Nicht, dass man jetzt auch meint, wir kriegen da riesige Summen auszahlt. Am Schluss kriegt man einen guten Händedruck und man sagt sich danken und das ist's. Das ist ein bisschen eine Berufung und vielleicht auch etwas umsetzen, wo man gelernt hat über Jahre und absolut überzeugt ist, dass es das Richtige ist.
Vielen Dank, Stefan Christen, für den Einblick in eure Tätigkeit. Zum einen als Mitglied von der Fachgruppe Rettung vom Korps für humanitäre Hilfe und zum anderen eben auch als Berufsoffizier von der Armee. Im Thema eingeschlossen sein widmet sich auch die Literatur immer wieder. Was machen die Geschichten, Romane, Theaterstücke schreiben mit dieser Situation vom Eingeschlossensein? Antworten darauf suchen wir gerade in wenigen Augenblicken. Hier im Treffpunkt auf dem Eis.
without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said.
Eingeschlossen und von der Umwelt abgeschnitten, heute im Treffpunkt auf DRS1. Das ist ein Thema, das auch die Literatur beschäftigt. Was machen die, die Geschichten, Romane und Theaterstücke schreiben mit dieser Situation? Was weiss ich damit, wie zeigen? Für Antworten auf diese Fragen ist der Christian Schmid jetzt hier bei mir im Studio. Christian Schmid, gibt es so etwas wie einen klassischen literarischen Fall vom Abgeschnittensein in der Literatur?
Der klassische literarische Fall vom Abgeschnittensein ist auch der Robinson. Bei einem Schiffbruch überlebt er als Einziger, kommt auf eine Insel und muss dort mit ein paar geretteten Sachen lernen überleben. Der Engländer Daniel Defoe hat der Robinson Crusoe 1719 herausgegeben. Er ist so berühmt worden und hat so viele Nachahmer gefunden, dass man ihm abgeschnitten sei auf einer Insel. Robinsonade sei noch heute. Also knapp 300 Jahre später weiss sozusagen jedes Kind, wer der Robinson ist.
Das ist ja wirklich verrückt, wenn man denkt, in was für eine schnelllebige Zeit wir leben und da immer noch eben, eigentlich Erfolg hat, in Anführungsstrichen. Ja. Warum der ungeheuer Welterfolg vom Robinson?
Im Robinson spiegelt sich sozusagen die Entwicklung vom Mensch. Zuerst lebt er ja als Jäger und Sammler in einer Hölle. Nachher baut er eine Hütte und zügelt dort rein, wird Ackerbauer, Viehzüchter und Handwerker. Und mit dem wilden Freitag, den er zivilisiert, fährt er zuletzt wie eine neue Gesellschaft an gründen. Der Robinson ist im Ganzen ein Lobgesang auf einen aufgeklärt zivilisierten Mensch, der die Welt erobert.
Mhm. Das Muster mal zur Zeit der Aufklärung passt haben. Heute sieht es sicher anders aus.
Oh ja, in unserer Zeit nach zwei verheerenden Weltkriegen, wo man zivilisiert sein und an der Vernunft des Menschen zweifelt, schlägt die Robinson-Situation meistens ins Negative um. Ein berühmtes Beispiel ist der Roman Herr der Fliegen von 1954 vom Nobelpreisträger William Golding. Eine Gruppe 6- bis 12-jährige Kinder überleben nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis. Trotzdem, dass sie Elitenschüler sind, verwildern sie und es kommt zu Mord und Totschlag. Ein Brösmel optimistischer ist der Roman Die Wand von der Marlene Haushofer, trotzdem, dass auch da tot wird.
Wie in dem Fall von der Bergarbeiter die Chile, wo wir ganz am Anfang unserer Sendung diskutiert haben, kommt es ja in diesen Robinson-Geschichten meistens durch einen Unfall zu dieser Situation vom Abgeschnittensein. Beim Eingeschlossensein auf einer Insel oder in der Wildnis ist das ja noch ein ganz grosser Raum, oder? Aber gibt es auch Geschichten, die den Raum klein machen?
Ja, natürlich. Ganz extrem wird es abgeschnitten und eingeschlossen sein, wenn Menschen wegen einem Unglück, wegen einem Krieg, wegen einem Verbrechen auf sich selber gestellt sind und im extremsten Fall auch nichts mehr haben, nicht einmal mehr zu essen. Das kann in der Eiswüste von der Arktis oder auf einem Berg sein, in einem Rettungsboot auf dem Meer, in einem Raum oder an einem Ort nach der Apokalypse. Da wird der Mensch auf die letzte Probe gestellt, weil es um das reine Überleben geht. Was passiert da zwischenmenschlich, ist die interessante literarische Frage. Macht und Ohnmacht, Verzweiflung und Gewalt, Mitmenschlichkeit und Selbstbehaltung, Überlebenskampf bis zum Kannibalismus. Typisch für das Thema ist zum Beispiel das Theaterstück «Auf hoher See» von Slavomir Mrozek, der Roman «Die Straße» von Cormac McCarthy, der Roman «Schiffbruch mit Tiger» von Jan Martel und «Geschichte der Überlebenstyp» von Stephen King. Viele von diesen Geschichten hat ja das Leben geschrieben. Die Literatur nimmt sie auf und verdichtet sie in die eine oder andere Richtung.
Ein besonderer Typ von dieser Gattungsgeschichte ist ja der oder die, der von einem Verbrecher eingesplossen, gequält und ausgebütet wird. Das ist zum Beispiel die Geschichte von der Natascha Kampusch, die jetzt gerade als Buch rausgekommen ist. Gibt es auch Geschichten, wo das Abgeschnitten und eingesplossen sind, psychisch in die eigene Person verlegen?
Ja. Ein berühmtes Beispiel ist die Geschichte «Die Verwandlung» von Franz Kafka, wo die Hauptfigur Gregor Samsa ein Morgen als Käfer erwacht. Der Gregor ist kein Mensch mehr, kann nicht mehr arbeiten und nicht mehr für die Familie verdienen. Eine Zeit lang hat der Gregor Käfer noch einen gewissen Umgang mit der Familie, auch mit der Schwester, aber der lässt das Interesse der Familie an und kehrt sich in Abneigung und Aggression. Der Käfer vereinsamt, stirbt langsam und die Familie geht mit neuer Kraft ihrer Zukunft ohne ihn entgegen. Da ist die Isolation vollkommen, der Gregor geht ganz aus der menschlichen Welt. Dass sich ganz abschotten, sich ganz in sich zurückziehen, auch wenn man unter Menschen ist, das passiert unter extremem physischem und psychischem Stress. Wir kennen so Geschichten von Menschen, die zum Beispiel brutaler Gewalt ausgesetzt sind in der Konzentrationslager oder Gulag-Literatur. Der Historiker Orlando Figgis beschreibt in seinem gewaltigen Buch «Die Flüsterer», wie Kinder von sogenannten Volksverrätern unter dem Terror vom Stalin-Regime in der Sowjetunion, sich total, aber total müssen verleugnen, dass sie überleben konnten. Sie haben ihre frühere Existenz müssen zu ihrem eigenen Gefangenen machen. Oder? Man muss sich das mal vorstellen.
Wenn ich mir das, was ihr jetzt gesagt habt, so durch den Kopf gehen, haben Eingesplossene in der Literatur von heute schlechte Karten.
Das ist ja so. Wir haben heute den aufklärerischen Optimismus vom 18. Jahrhundert völlig verloren. Man kann ja unsere ganze Welt als winziges Raumschiff in einem riesigen Universum verstehen. Und heute dominiert in der Literatur, im Theater, im Film die Meinung, dass wir, also die Menschen, dran sind, aus lauter Gier, Macht und Raffgier das Raumschiff Erde kaputt zu machen. Und wir sind Gefangene in diesem Raumschiff.
Der Christian Schmid von der DRS1 Literaturredaktion mit spannenden Aspekten zum eingeschlossen sein und abgeschnitten sein, die da schon so häufig in der Literatur sind aufgegriffen worden und immer wieder werden, weil es etwas ist, das ganz tief in uns hineingeht. Verkehrsinfo DRS von 10.44 Uhr. Achtung, Tiere in der Region Bern auf der A1 Bern-Yverdon zwischen der Verzweigung Kerzers und Murten. Vorsicht! In beiden Richtungen Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn.
Where they turn back time, go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat.
BRSI, der Treffpunkt, eingeschlossen sein, abgeschnitten von der Aussenwelt, unser Thema. Wir haben angefangen, heute nach der 9 mit der Situation der 33 Männer, die eingeschlossen sind, 700 Meter tief im Berg, wo jetzt gerade einen Augenblick wieder ein bisschen mehr Hoffnung haben bekommen, das Wochenende, wo Bohrer können auf 600 und etwas Meter ab einen Durchbruch machen. Das hat eine grosse Erleichterung natürlich auch ausgelöst. Bei mir im Studio der Christoph Müller. Er ist Notfallpsychologe bei der Krisenintervention Schweiz. Herr Müller, wie wichtig ist jetzt so ein Punkt, wenn wir jetzt angesprochen haben, vom Erfolg für die Leute unten in der Mine, die eingeschüttet sind?
Das ist natürlich für die Leute unten ganz sicher ein entscheidender Schritt, weil es hat bereits schon Hinweise gegeben darauf, dass die Hoffnungen langsam nachgelassen haben, immer mehr haben depressive Anzeichen gezeigt und das Misstrauen, ob das auch wirklich funktioniert mit dieser Bohrung, ist da gewesen. Und der Durchbruch, der gibt ihnen natürlich wieder einen entscheidenden Kick gegen vorne. Sie glauben wieder daran, sie haben gesehen, es funktioniert und das ist sicher ganz wichtig für die Stimmung dort unten.
Wir haben das zusammen diskutiert, das ist eine Gruppe von 33 Leuten, die dort unten sind. Wenn wir jetzt eine andere Situationen uns vorstellen, wo vielleicht jemand ganz allein irgendwo eingeschlossen ist. Wir haben ein Beispiel von einem Lift, ganz banal in unserem Alltag, kann das jedem passieren. Oder als Paar, das zweite Neumann, irgendwie auf einer einsamen Insel in der Ferien, das kann auch eine Art von Abgeschiedenheit eingeschlossen sein. Was sind dort die Herausforderungen, die unterschiedlichen?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Situationen. Wenn man als Gruppe irgendwo miteinander eingeschlossen ist, dann besteht das Risiko, dass die nicht miteinander auskommen, die eh schon Konflikte geschwellt haben, dass die dann ausbrechen. Das kann im Extremfall zu Gewalttätigkeiten kommen. Wenn man alleine irgendwo ist, also in einem Lift zum Beispiel, da ist sicher zuerst mal die akute Gefahr von einer Panikattacke da, dass man eine riesige Angst und Verzweiflung überkommt, dass man immer muss eingeschlossen bleiben. Wenn man sonst irgendwo eingeschlossen ist und mit sich selber allein ist, dann besteht natürlich Gefahr oder auch die Chance, wenn man so will, von einer Begegnung mit sich selber.
Sie sprechen jetzt die Chance an. Also die Chance zu einer Selbstbegegnung, das ist schon etwas, was in unserer schnelllebigen Zeit immer mehr Leute auch suchen. Sie tun sich ganz bewusst zurückziehen. Sie wollen ganz bewusst für einen Moment zumindest, für ein paar Tage oder Wochen abgeschnitten von der Aussenwelt leben.
Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass wir heute in so einer extravertierten Umwelt leben. Man muss immer leisten gegen aussen. Man findet immer weniger Zeit für sich selber. Und so ist es eigentlich nur natürlich, dass das Bedürfnis nach einer neuen Innerlichkeit, würde ich es jetzt mal nennen, wächst und immer mehr Leute auch die Begegnung mit sich selber suchen und das auch als Chance begreifen für die persönliche Entwicklung.
Die Entwicklung geht ja irgendwann auch so weit. Wenn ich denke, dass wir im Alter plötzlich vielleicht nur noch wenige Leute um uns herum haben, andere sterben weg, irgendwann ist man vielleicht in einem Altersheim, dort ist man dann womöglich ja auch eingeschlossen, abgeschnitten von der Umwelt.
Das stimmt. Ich denke, das ist eine Tatsache, der muss man einfach in die Augen schauen. Das sehen wir auch bei unserer Tätigkeit bei der Krisenintervention Schweiz. Der Tod ist etwas Allgegenwärtiges, obwohl er sehr verdrängt wird. Und je näher dass es gegen den Tod geht, desto mehr wird man mit sich selber konfrontiert. Und der letzte Schritt, den muss man dann halt allein gehen.
Der Stefan Christen, Berufsoffizier von der Armee, der bei uns war und über seine Tätigkeit vom Retten in Krisengebiet hat geredet, der ganz viele hochemotionale Sachen erlebt hat, von toten Bergen und Verletzten. Auch die Geschichten, die er erzählt hat, hat gesagt, ja, mir hilft im Prinzip am Schluss kein Psychologe, ich muss mir selber können helfen. Wie seht ihr das? Die Frage an euch zum Schluss als Notfallpsychologe.
Ja, das ist natürlich richtig. Was wir können leisten, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist immer noch besser, wenn irgendeine vertraute Person einem unterstützen kann. Das Problem ist einfach, dass jeweils ganze Gruppen derart betroffen sind von so einer Krise, dass sie selber nicht mehr in der Lage sind, sich daraus zu helfen. Und darum ist es dann unsere Funktion, wenn wir zugezogen werden, diese Leute wieder handlungsfähig zu machen.
Aber eben, wie macht man das?
Ganz wichtig ist, wenn man einmal in so einer traumatischen Situation ist, dass man wieder sich selber anfängt zu spüren. Dass man die eigenen Bedürfnisse wieder anfängt zu spüren. Es zeigt sich immer, dass man zuerst einmal völlig geschockt ist. Man ist überhaupt nicht bereit oder auch nicht fähig, so ein Ereignis zu verarbeiten, beziehungsweise überhaupt zu realisieren. Das Erste ist das Wichtigste. Dass man realisieren, was überhaupt passiert ist. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Wenn man den gemacht hat, ist die Chance, dass man eine Störung oder das Risiko, dass man eine Störung entwickelt, eine psychische, sehr klein.
Christoph Müller, wir sind heute, glaube ich, zusammen auf einen ganz emotionalen Punkt von uns, nämlich die von der Selbstbegegnung gestossen, oder? Kann man so abschließend sagen, wenn es ums Eingeschlossensein, ums Abgeschnittensein von der Umwelt geht.
Ja, das ist richtig. Also alte Konflikte, die in einem innen schwelen, verdrängte Probleme, Konflikte, die man mit anderen Menschen gehabt hat, das ist alles unter der Oberfläche. In der Ruhe, in der Einsamkeit, im Eingeschlossensein, kommen dann diese Sachen eben alle rauf. Die kommen wie Luftblätter, kann man sagen, an die Oberfläche. Und dann kann man sich dem stellen. Das ist natürlich sehr unangenehm, aber auf der anderen Seite, wenn man das macht, dann kann man es auch verarbeiten. Darum sehen auch viele Leute im Nachhinein so Situationen positiv.
Vielen herzlichen Dank für die Informationen, für die Gedanken. Christoph Müller, er ist Fachpsychologe für Psychotherapie und arbeitet als Notpsychologe bei der Krisenintervention Schweiz. Das war der Treffpunkt zum Thema «Eingeschlossen sein, abgeschnitten von der Umwelt».
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.